Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Es ist die letzte Folge. Wo wir zweistellig sind. Danach wird es dreistellig. Es ist Folge 99 und danach kommt die 100, Martin. Martin ist wie immer dabei. Ich bin Konstantin. Aber Martin, unfassbar, oder?
Also. Ja, es ist ja mittlerweile schon ein Running Gag, dass wir in jeder Folge darüber philosophieren, wie viele Folgen wir aufgenommen haben. Aber 100 ist dann wirklich auch nochmal, da müssen wir vielleicht nochmal die alten Geräusche, die wir damals aufgenommen haben, mit Sekt und prickendem Sekt und Gläsern, die anstoßen, aus dem Archiv holen.
Ich habe eine etwas andere Idee noch, die ich dir gerne am Ende der Folge kundtun würde, wenn wir die Preview gemacht haben. Kannst du mir vielleicht kurz die Chance geben, eine Idee einzubringen. Aber bevor wir die Preview machen und die auf Folge 100 gehen, wollen wir natürlich Folge 99 reviewen. Wie ist so dein grobes Gefühl von dieser Folge? Staffel ist ja Folge 2, wir sind ja, kommen ja gerade rein in die neue Staffel.
Genau, Folge 2 der 8. Staffel. Es war ja im Grunde das so ein bisschen, was wir auch erwartet hatten, dieser sich andeutende Abschied von Peavy, der eben dieses Jobangebot in der Schweiz bekommt. Und dieses Motiv hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Einerseits war so die Folge eben mal einer Figur die Möglichkeit gibt, einen Abschied zu zeigen, die bisher immer dabei gewesen ist. Also eben nicht wie andere Figuren, die einfach über die Staffel hinweg auf einmal in Südafrika sind oder auf einmal tot sind oder sonst was. Und aber auch die Suche nach der Krankheit von den beiden fand ich irgendwie ganz faszinierend. Das finde ich ja manchmal mehr noch, als dass die Symptome mich interessieren, interessiert mich manchmal so die Suche nach der Ursache. Das ist manchmal so eine schöne Detektivgeschichte und war ja hier durchaus ein bisschen detektivisch. Und das fand ich im Grunde auch ganz nett so. Also so als Abbildung eines Krankenhaus- oder Klinikpraxisalltags. Eine nette Auflockerung, dass es fast so ein bisschen Ermittlungsarbeit hier zu tun gab.
Ja, ich finde auch, also kann ich nur zustimmen. Bei Peavy, glaubst du, dass das komplett für immer war, sozusagen?
Naja, sie gehen jetzt in die Schweiz und die Schweiz ist ja nur nicht ganz so weit weg. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht noch zu dem einen oder anderen Auftritt kommt. Man hat die Brücke jetzt nicht so sehr abgerissen wie bei Marlene, Johannes oder auch anderen Figuren, die jetzt vielleicht nicht gleich das Zeitliche gesegnet haben, aber die dann doch immer auf einem anderen Kontinent waren oder so.
Ja, ich finde es ja schade, dass er geht. Mhm. Also, weil ich habe ja auch mal gesagt, dass ich mit Peavy so am meisten Identifikationspotenzial habe und finde es aber auch gleichzeitig spannend, also so Themen, die so angesprochen werden, wie bei Christian dieses, ich muss mich daran gewöhnen, dass die Kinder aus dem Haus gehen und so, weil das ja wirklich total eigentlich an seiner Identität rührt, so der Familienpapa und das Familienoberhaupt und die Familie, die eigentlich immer größer wurde und auf einmal wird sie jetzt schon nach und nach radikal kleiner, also er kann schon sehr froh sein, dass Lotte und Tanja dazugekommen sind, weil ich glaube, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass es für ihn richtig kompliziert wird, so innerlich. Und es gab so ein paar Sachen, die ich in der, so ein paar Dialoge, ein bisschen was ich widersprüchlich fand, aber wie immer alles detailliert nach dem Vorspann.
Genau. Dann steigen wir ein in die Folge 2 der 8. Staffel und diese heißt Abschied. Auch mal wieder so ein Titel, der eventuell für Klicks sorgt. Weil solche Titel, wo angedeutet werden, dass wir uns verabschieden könnten, sind meistens mehr geklickt als andere.
Meinst du, die Kleist-Community ist beunruhigt?
Da gab es irgendwie mal Hilferuf, das wurde sehr hoch geklickt. Und,
ach krass.
Ja, okay. Und, irgendwie gab es relativ früh auch eine Folge, die irgendwie irgendwas mit Abschied hieß.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Wir beginnen bei einem Vater, der mit seinem Sohn im Keller steht und in einer Wand herumbohrt mit einer Bohrmaschine und dem Sohn Moritz soll den Staubsauger halten. Die Wand bricht durch und ein Geheimraum wird offenbart und der Junge verletzt sich ein bisschen an der Hand. Die Mutter Astrid meint später, der Mittelfinger könnte gebrochen sein. Der Vater entschuldigt sich, vielleicht ist da ein alter Gang hinter der Wand. Und Astrid meint, sie bringt Moritz noch zu Dr. Kleist und auffällig häufig hüsteln hier auch Vater und Sohn beide so ein bisschen vor sich hin. In der Praxis zeigt Nora gerade wie sie irgendwas ausdrucken würde. Und Herr Drewes, der neue Sprechstundenhelfer, der sagt, er hat da Hotkeys zugeordnet, da geht es viel schneller. Hatzfeld kommt vorbei, hätte gern die Unterlagen in der Radiologie aufgefüllt. Drewes meint, er macht das immer morgens, aber macht es dennoch. Und Hatzfeld sagt zu Nora, ist es denn eine gute Idee, den Neuen sofort mit der Software herumspielen zu lassen? Und Nora meint, er kann das und es spart Zeit. Hatzfeld hält es für unangebracht und Nora meint, sie hält es nicht für angebracht, dass er sich in ihre Routinen einmischt. Doch dann kommt Astrid mit dem Jungen herein und fragt, ob Dr. Kleist noch Zeit hat.
Das Motiv hat mir ja gut gefallen. Und ich hoffe ja sehr, dass sie das noch weiter ausbauen. Das Motiv, dass Nora plötzlich zur Lernenden wird, weil ich glaube, das ist eigentlich einer der interessantesten Konflikte, die es so im Arbeitsleben gibt, dass so ein bisschen Erfahrung auf Innovation trifft. Und natürlich also gerade Nora, glaube ich, hält schon viel davon, dass sie irgendwie alles weiß, was in der Praxis abgeht, dass immer heißt, ach Nora, sie sind ein Schatz und sie sind der Wahnsinn, wie sie das, und es schmeichelt ihr sie so schon, glaube ich, sehr. Und dass dann plötzlich jemand Neues kommt, der klar macht, das geht doch mit 2 Klicks, was du hier mit 10 machst, stelle ich mir nicht so einfach vor. Und ich hoffe ja ein bisschen, dass das so dazu führt, dass Nora irgendwann mal sagt, der Neue geht mir auf den Keks oder vielleicht an sich zweifelt oder keine Ahnung was, weil Nora ist jetzt auch ein Charakter, die hat eine Radikalentwicklung durchgemacht, als sie alleine mit Christian war zur Gemeinschaftspraxis. Wo sie von der ESO-Anhängerin dann plötzlich zur perfekten Organisatorin wurde. Und es wäre schon aber spannend, wenn sie jetzt nochmal eine neue Entwicklung irgendwie durchmacht. Gerade weil sie auch im Vorspann zu sehen ist, vielleicht spielt sie mehr eine Rolle, weiß nicht.
Ja. Es war halt lustig zu sehen, wie, das war glaube ich in der letzten Folge schon angedeutet, dass der so beim Bewerbungsgespräch sagt, ich könnte ihre Software auf Vordermann bringen, ohne sie überhaupt gesehen zu haben. Ja, dass man ausgeht, dass alte Menschen das nicht können. Und Nora ist ja jetzt auch nicht 70, sondern vielleicht Ende 40 oder so. Und was dann hier so gesagt wurde, war ja sehr einfach. Also, du klickst auf die, mit der Maus auf Speichern, ich habe dafür Steuerung S oder so.
Ja.
Das ist schon immer noch in rentnergerechter Sprache formuliert gewesen, was er hier anders macht. Bevor wir es übrigens vergessen, ich wollte darauf noch hinweisen, jetzt machen wir es halt nach der Musik. Vielen Dank nochmal an Stefan Bürgi, der in der letzten Folge zu Gast war.
Ja.
An dieser Stelle vielleicht nochmal. Also wir haben uns ja schon ausführlich bedankt in jeder Form, aber es war wirklich ein Highlight, mal so intensiv auch über eine Folge zu sprechen, über eine Rolle zu sprechen und dann eben auch mit den Szenen in der Folge, die wir ihm dann zeigen konnten und die Live-Reaktion bekommen haben. Also das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es hat auch den Blick auf die Staffel und wie so ein bisschen Hintergründe sind, total verändert. Allein diese Sache mit dem Krankenhaus und sowas. Also so Sachen, die so über Eck passiert sind sozusagen, wie sich dann die Rolle verabschiedet hat aus der Serie und sowas. Das war total spannend zu hören.
Ja, und was ja immer mein großes Thema war, ich versuche immer das Wort Interview zu vermeiden, weil ich möchte nicht Fragen stellen und der andere antwortet und dann stelle ich wieder eine Frage und der andere antwortet, sondern ich möchte so ein Gespräch einfach haben mit den Leuten, die wir eben zu Gast haben, und deswegen fand ich auch schön. Ich fand, es war einfach irgendwie zu dritt am Tisch sitzen, ein Gespräch haben, und die Redeanteile sind nicht so, ich frage eine Sache und er redet über 10 Minuten, sondern wir haben uns auch einfach nett unterhalten, und das ist eigentlich so das, was ich mir erhofft hatte von sowas. Nee. Später hat also Christian den Jungen untersucht, fragt nach dem Loch in der Wand, und der Junge meint, es war tief und vielleicht früher war da mal ein Gang. Christian fällt ein, ja, da war doch mal die alte Stadtmauer in der Nähe, und der Junge hüstelt weiter. Jan Drewes vermutet, er hat ordentlich Staub geschluckt und kriegt da ein Medikament gegen. Die Kapsel am Mittelfinger wird getaped, dann wird es schnell besser, es ist kein Bruch, und Moritz ist ein bisschen komisch, so schummrig zumute. Und Christian meint, starke Schmerzen können auch auf den Kreislauf schlagen. Pivi und Anke gehen die Treppe hinunter im Haus der Kleists, und Anke hat ein Gespräch mit einem Headhunter heute, der ihr also eine Stelle irgendwie schmackhaft macht in der Schweiz. Und später ist Pivi dann bei Christian in der Küche. Er freut sich für Anke, aber er kann sich das alles irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, dass sie stellvertretende Hotelmanagerin in einem 5-Sterne-Hotel wird. Dann müsste er sich dann da was suchen oder aber auch pendeln. was bei, also hier an dieser Stelle ist noch nicht ganz enthüllt worden, wo es hingehen soll, aber pendeln von Thüringen in die Schweiz ist ja schon ziemlich heftig. Also da müsste man schon mit dem Helikopter pendeln.
Naja, das kann nur darauf hindeuten, dass er das mit der sächsischen Schweiz verwechselt hat.
Das kann natürlich sein. Chris halt fragt, was ist mit Ben und mit uns? Wir können dann gar nicht mehr auf ihn aufpassen. Und Pivi sagt, du stellst Fragen, die andeuten, dass du dagegen bist. Und Christian möchte einfach nicht, dass er vorschnell entscheidet. Pivi kann keine Vorwürfe brauchen und geht erstmal energisch aus der Küche. Und Christian ruft ihm hinterher, renn doch nicht schon wieder weg. Aber eine Tür knallt und Christian sagt zu sich, dieser Junge. Und Tanja kommt herein, meint, es riecht gut. Aber Christian hat in diesem Moment auch durch diesen kurzen Dialog mit Pivi irgendwas anbrennen lassen. Also gibt es Pizza.
Ja, es ist, also hier passieren ja mehrere komische Sachen, oder? Erstmal ist erzählt Pivi das und hat sich auch unrealistische Gedanken gemacht, wie es weitergehen soll. Und dann sagt Christian, ja, und was ist mit uns? Was erstmal eine komische Frage ist, weil Pivi kann ja wirklich seine Entscheidung nicht vor dem Hintergrund treffen, was jetzt mit seinem Vater ist, solange der nicht pflegebedürftig ist oder ja. So, was ja nun wahrlich nicht der Fall ist. So, und dann antwortet aber Pivi, glaubst du, darüber haben wir nicht nachgedacht? Naja, habt ihr anscheinend also erstens auf die Frage musst du nicht nachgedacht haben, aber vor allem hat er vorher schon eingestanden, dass er irgendwie sich das überlegen muss. Dann ist es aber komisch, dass er da so eine also das ist halt, wenn wir positiv gesehen, ist es so, dass man einfach sieht, dass es manchmal echt schwer ist, wenn Leute sich so nah sind, dass sie einfach wertungsfrei miteinander kommunizieren und da nichts in den falschen Hals kommt. So. Mhm. Und ich glaube, die beiden haben schon so oft so Diskussionen gehabt und da wird sowas, wie man jetzt immer sagt, getriggert, dass die beiden nicht einfach so miteinander reden können, vielleicht auch ohne eine dritte Person, ohne dass sofort irgendeine Wertung drin ist, die andere Person stört und sowas. Und abgerundet wird das, was ich aber, also vielleicht ist es nicht so negativ, wie ich das Ganze eben gerade eingeleitet habe, aber ein bisschen komisch ist es, dass die Pfanne anbrennt, obwohl Christian Pizza machen wollte, oder? Ich dachte, Pizza macht man doch im Ofen.
Ja, ich glaube, er will Pizza bestellen dann, weil ihm das angebrannt ist.
Ach so. Ja,
darum ging es. Okay. Also das Essen ist verbrannt, kannst den Kindern sagen, es gibt Pizza.
Ah, so, jetzt verstehe ich es, okay.
Und davor, naja, was ist mit uns? Also die Frage war, glaube ich, so ein bisschen, was ist damit, dass wir nicht mehr auf Ben aufpassen können? Also ihr habt keine Babysitter mehr, sondern müsstet alles selber machen. Und deswegen so die Frage, was ist mit uns und warum? Und Pivi sagt dann genauso, haben wir schon drüber nachgedacht, dass wir dann keinen Babysitter mehr haben, sondern zu zweit mit dem Kind in einem fremden Land sind. Aber ja, so ein bisschen aneinander vorbei reden sie schon. Hm. Moritz und der Vater mauern die Wand wieder zu. Astrid holt den Jungen dann fürs Bett ab und Moritz fragt den Vater, ob er das denn jetzt allein schafft. Und der Vater meint, das müsste was werden. Und erzählt noch kurz der Mutter, dass der Husten des Jungen immer schlimmer wird, also dass er da irgendwas ausbrütet und kriegt dann selbst auch einen Atemnotanfall, als die anderen weg sind. Abends kommt Anke wieder nach Hause und erzählt Pivi, das Angebot ist fantastisch, sie würde das Doppelte verdienen und im Ort gibt es außerdem ein großes Therapiezentrum und das sucht ganz dringend Physios, da muss er nur Bewerbungsunterlagen hinschicken und dann gibt es das Bewerbungsgespräch sogar online per Video, das sogar vor 2020, erstaunlich. Und Pivi meint, wir geben hier vieles auf, es läuft gerade sehr gut und Anke erwidert, ja, wir können auch gern 20 Jahre so weitermachen, aber wir sind jung, wenn nicht jetzt, wann dann? Und Pivi sagt, okay. Und Anke sagt, okay, wir diskutieren nicht ausführlich für und wieder. Und Pivi meint, wir können nicht wissen, was uns erwartet, also machen wir es einfach. Also wenn einem das Leben solche Sachen anbietet, so von wegen, man verdient das Doppelte und der Beruf, den du ausübst, ist in dem Ort gesucht und alles, dann sind es für mich auch oft so Anzeichen, das sollte man schon machen.
Okay. Ja, ich meine, also gerade so Gehaltsverdopplung und so, das klingt natürlich irgendwie sehr krass.
Zumal in der Schweiz die Steuern sehr gering sind, also viel geringer als in Deutschland. Man muss dann allerdings eine Quellsteuer zahlen, das ist so eine Art Steuer für Nicht-Schweizer, die in der Schweiz arbeiten. Aber das wird am Ende immer noch auf viel, viel mehr netto rauslaufen als in Deutschland.
Ich finde es aber schon lustig, wie klar sie davon ausgehen, also es ist noch von aus dieser Denke heraus, dass es immer cool ist, für Arbeitnehmer irgendeinen Job zu haben. Also mittlerweile, ich glaube, das hat sich auch schon seit dem Jahr, wo das produziert wurde, rund um 2017, 2018, so ein bisschen gedreht, dass so Arbeitnehmer eine klarere Erwartung haben, ja, es muss ja auch mir gefallen. Also sie gehen schon sehr früh davon aus jetzt, das wird ja schon alles cool sein, auch für Peavy. Könnte auch sein, dass das Vorstellungsgespräch ist. Und dann merkt er, okay, die nehmen mich auf jeden Fall, aber ich kann die alle überhaupt nicht leiden oder so. Deswegen, sie sind schon hier, sie warten es schon jetzt nicht besonders lang ab, sondern sind schon echt sehr radikal.
Ja.
Was ich für Peavy typisch finde und für Anke ungewöhnlich.
Ja, es ist nicht so ganz klar, wie Ankes Status ist, ne? Also ob sie irgendwie die Stelle verloren hat. Wobei, nee, es hieß ja, ein Headhunter ist gekommen. Also da ist ja jemand gekommen und hat gesagt, hey, überleg doch mal über die Stelle. Was ja auch ein verrückter Beruf ist eigentlich, Headhunter. Aber, ja,
das stimmt.
Aber gibt es tatsächlich, ich kenne jemanden, dessen Tochter ist das geworden. Mhm. Also die ist einfach die ganze Zeit am Suchen nach Leuten, die eben in eine Firma passen könnten, für die sie dann arbeitet, und versucht dann diese Leute abzuwerben.
Krass, okay. Ja, krasser Beruf. Ja. Das muss lustig sein, wenn man dann wiederum, gibt es auch für Headhunter sozusagen?
Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, wie die strukturiert sind, ob die jetzt irgendwie angestellt sind oder freiberuflich arbeiten auf Honorarbasis oder so. Also müsste ich mich mal schlau machen. Morgens in der Praxis fragt Christian dann Peavy am Tresen, wie es mit Anke lief, und Peavy sagte, ja, war wohl ganz okay, aber ich muss jetzt mal los. Und dann kommen zwei Frauen an den Tresen, sie müssen zu Frau Ewald, das ist ein Notfall. Und die Jüngere ist Sandra Witthoff mit ihrer Mutter Isabel. Übrigens, Sandra Witthoff, gespielt von Mira Elisa Göres. Was sagt uns der Name Göres, Konstantin?
War noch nicht bei uns zu Gast. Ich habe jetzt nur beim Namen Witthoff eher aufgehorcht, natürlich, wegen Marco.
Ach so.
Aber Göres. Nee, sorry, klingelt gerade nichts.
Martin Göres?
Nee.
Gregor Holstein?
Sagenhaft, was man mit digitaler Technik alles machen kann.
Ah, ja.
Die Schwester von Martin Göres ist das hier.
Nein, echt? Wie krass. Hast du das durch Recherche rausgefunden oder wusstest du es durch deine Filmkompetenzen?
Nee, ich habe keine Filmkompetenzen. Ich habe gesehen, der Name der Schauspielerin ist Göres, und dann habe ich die beiden Namen gegoogelt, Mira Elisa Göres und Martin Göres hintereinander, und dann stellte sich heraus, das sind Geschwister. Martin Göres, also sie arbeitet bis heute so im Filmbereich, also im deutschen Fernsehen. Ich glaube, Martin Göres ist eher so in die Regieschiene gegangen oder irgendwie, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau. Aber naja, wir erinnern uns zurück an Martin Göres und seine etwas interessanten Auftritte in Staffel 1 von Hamlet oder was er da zitiert hat.
Ja, stimmt.
Ja, Drewes meint, er schiebt die beiden dazwischen und bringt sie zu Tanja. Tanja meint, die letzte Nachsorgeuntersuchung ist auch noch gar nicht so lange her, aber Isabel fürchtet, ihre Tochter, Sandra, hat auch ein Karzinom, so wie sie letztes Jahr. Und Sandra erzählt, ihre Brüste schmerzen und sie hat Knötchen ertastet. Tanja meint, bei ihrer Mutter sind wir auf einem guten Weg der Heilung. Sie fragt einige Dinge ab und meint, eine ganze Reihe von unproblematischen Veränderungen in der Brust können dazu führen, dass es Knötchen gibt oder Schmerzen. Aber Tanja tastet sie ab und sie machen eine gründliche Untersuchung. Christian fragt Peavy dann, ob er was zu sagen hat. Also er geht in sein Zimmer, in sein Behandlungszimmer, und Peavy sagt, ja, Anke hat den Job in der Schweiz. Sie muss nur noch unterschreiben. Und es sieht so aus, dass er da in einem Orthopädiezentrum die Abteilung für manuelle Therapie übernehmen kann. Das Vorstellungsgespräch ist heute Abend online. Und wenn das klappt, dann zieht er weg. Und das würde auch sehr schnell gehen, nämlich zum Ende des Monats. Und Christian glaubt das jetzt alles nicht, dass er ihm das hier auch so zwischen Tür und Angel sagt. Peavy meint, er hat es gestern versucht, aber Christian erwidert, ja, aber nach ein paar Fragen, einfachen Fragen, hast du die Nerven verloren. Wie stellst du dir das vor? Wie soll ich hier einen Ersatz finden innerhalb von einer Woche? Und Peavy fragt, ob es ihm hier nur um die Praxis geht. Und Christian meint, es geht darum, dass man sowas als Erwachsener plant. Und Peavy meint, nein, darum geht es nicht, sondern es geht hier um die Zukunft meiner Familie. Dazwischen kommt Herr Drewes, der den Konflikt vorerst vertagt, nämlich Herr Böhmer ist da und es geht ihm nicht gut. Christian geht zu ihm und Piwi bittet Jan Drewes dann noch keine neuen Termine mehr anzunehmen und er braucht auch noch eine Übersicht über die restlichen Termine diesen Monat. Spannender Konflikt, oder?
Ja, aber es ist schon interessant. Also wo siehst du den Unterschied zu dem Konflikt, den es damals gab, als er nach Singapur wollte?
Der Konfliktunterschied ist für mich in diesem Fall der, dass Christian immer dargestellt wird als der, der eine Lektion zu lernen hat. Mhm. Also auch wenn er jetzt hier so ein bisschen ausrastet und unsachlich wird, habe ich schon immer den Eindruck gehabt, dass die Autoren immer dahin wollten, Christian lernen zu lassen, dass er eben nicht einfach Hals über Kopf jetzt irgendwie aus einem jugendlichen Leichtsinn heraus irgendwas entscheidet, sondern dass das eine Sache ist, die er sich überlegt hat und auch wenn es so kurzfristig ist, dass ein Schritt ist für ihn beruflicher Natur, der jetzt notwendig ist. Christian hat hier zwar dieselben Argumente wie damals, aber es kommt ja später noch zu der Szene mit Tanja, wo Tanja ihm sagt, das ist diesmal nicht das Gleiche. Und darum hatte ich immer den Eindruck, dass die Autoren Christian etwas lernen lassen wollten. Mhm. Während es damals so ein bisschen so war, dass seine Argumente schon sehr berechtigt waren. Also ich denke jetzt fast mehr als in Singapur, denke ich an diese Geschichte, wo er zum Zelten gegangen ist, während die Praxis da irgendwie untergegangen ist.
Und so. Stimmt. Stimmt, ja. Ja, okay, sehe ich ein. Ich finde halt, dass Peewee wenig gelernt hat. Also ich finde das schon verrückt, dass er nie die wirtschaftlichen Zwänge der Praxis sieht.
Ja, ich finde, unterm Strich kann man halt wirklich sagen, sie kriegen hier volle Kanne die Quittung dafür, dass sie diese Familienkonstellation haben, dass sie so zusammenarbeiten, ja, in dieser Konstellation. Denn wenn die jetzt nur Kollegen wären, dann dürfte der Vorgesetzte, also Christian in dem Fall, sich nicht wundern, wenn sein Angestellter irgendwann mal kündigt und sagt, er hat ein total viel besseres Angebot und seine Frau kann das Doppelte verdienen und er wahrscheinlich auch. Und sie ziehen in ein malerisches Land, Nachbarland von Deutschland, wo man auch als Deutscher durchkommt, also wo man nicht eine neue Sprache lernen muss, mhm, und so. Da würde der Chef nicht sagen, ja, aber hier geht's doch um Erwachsenwerden oder sowas, sondern da geht's ums Geschäft und nicht um irgendwas Persönliches. Ja. Und deswegen ist das völlig, also das ist ein Konflikt, der nur deswegen entsteht, weil sie immer in dieser Familienkonstellation zusammenarbeiten, wenn der Vater auch der Vorgesetzte ist. Mhm. Dann ist es eben so. Du kannst nicht als Angestellter dafür verantwortlich gemacht werden, dass dein Vorgesetzter kein Personal findet in der kurzen Zeit. Wenn die Verträge so gestaltet sind, dass du kündigen kannst mit einer Woche, dann ist es so. Also,
fände ich ja total irre. Also dann würden sie auch dafür nochmal die volle Breitseite bekommen und die Quittung. Also wenn Christian seine Verträge so macht, dass man als Mitarbeiter jede Woche rausgehen kann, dann ist er irgendwie ein schlechter, ist man dann Betriebswirt oder sowas, keine Ahnung. Also ein schlechter Unternehmer, so, das meine ich. Ein schlechter Unternehmer. Wenn es nicht geht, dann würde ich sagen, dann hätte Piwi noch die Kosten zu zahlen für diesen Raum. Also die Autoren haben schon jetzt hier die juristischen Aspekte echt versucht außen vor zu lassen. Niemand thematisiert es aus einer juristischen Perspektive, sondern nur aus einer Verantwortungsmoral des Perspektive sozusagen. Mhm. Es ist natürlich lustig, weil an sich ist das der Aspekt von Christian mit dieser kurzen, schnellen Kündigung. Ich komme nicht drüber hinweg, dass er aus meiner Sicht juristisch berechtigt sein muss, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man so schnell kündigen darf. Aber es ist lustig, der entscheidende also ihm wird ja trotzdem dieses Hängen an dieser Familienkonstellation, ist ja genau, ja, du hast es vorhin schon gesagt, ist ja das, wo er dann lernen muss sozusagen. Also er hat, glaube ich, ein richtiges rationales Argument, aber er macht es auf der falschen emotionalen Folie sozusagen.
Also ich hatte in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, gab es immer Geschichten von Kollegen, die von heute auf morgen weg waren, weil sie gekündigt hatten. Lag allerdings auch oft daran, dass sie vielleicht noch Resturlaubstage hatten, die sie dann nicht ausbezahlt kriegen sollten, sondern die sie dann quasi noch nehmen mussten. Und dann hieß es irgendwie, wenn du jetzt kündigst, dann ist es zum Monatsende, aber du hast noch 20 Urlaubstage oder so und dann musst du jetzt bitte nächste Woche nicht mehr kommen, so ungefähr. Das ist also schon vorstellbar, dass das geht. Aber das sind auf jeden Fall vertragliche Dinge, die geregelt sein sollten. Und Wenn Christian nicht will, dass das passiert, dann muss er die Verträge anders gestalten.
Ja.
Also es gibt ja, in meinem Vertrag war dann zum Beispiel 3 Monate zum Quartalsende. Das heißt also, ich konnte kündigen mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten und es war immer zum Quartalsende. Heißt also, zu Ende März, Ende Juni, Ende September oder Ende Dezember. Und wenn ich also dann im, wenn ich den 31.03. verpasst habe, dann wird es nicht mehr zu Juni klappen, sondern es ist erst eben zu September. Ja. Also im Maximalfall kann es dann 6 Monate dauern, bis ich dann zwischen Kündigung und dem letzten Arbeitstag habe. Christian kommt zu dem Herrn Böhmer, dem Vater, der hat die ganze Nacht gekotzt, hat Durchfall, Kopfschmerzen und Fieber hat er nicht und es könnte ein Brechdurchfall sein, der wird durch Viren übertragen. Er kriegt auch jetzt wieder den Husten und Christian meint, die Atemfrequenz ist erhöht und er hört ihn ab, schaut in seinen Rachen, stellt ein bisschen bläuliche Lippen fest, was auf eine Sauerstoffunterversorgung hindeutet, braucht einen Urintest, will Blut abnehmen, ein Röntgenbild der Lunge machen und auch zur Sicherheit ein EKG. Also das volle Programm. Tanja hat in der Zwischenzeit die Sandra untersucht und stellt eine fibrozystische Mastopathie fest. Und Isabel kennt das, ist im Grunde harmlos, aber Tanja meint, genau, das ist eine gutartige Veränderung der Brust durch Bindegewebe, hängt wohl zusammen mit Östrogen im Rahmen des Zyklus. Zur Sicherheit will sie aber noch eine Mammographie machen. Das aber beunruhigt Isabel total, weil sie meint, ja, wie soll ich jetzt noch eine Mammographie machen, dann ist es also doch was Schlimmes. Nein, meint Tanja, sie will eine Mammographie machen, nicht weil sie sich Sorgen macht, sondern weil Isabel sich Sorgen macht. Und Isabel macht sich aber Sorgen, weil Tanja noch eine Mammographie machen will. Also ein bisschen eine hysterische Patientin.
Ja, also hysterisch ja, aber ich muss auch sagen, eine Sache, die hier, finde ich, schön dargestellt ist, es ist einfach schwierig, wenn sich sozusagen so Sprachtrick gibt, der so oft angewandt wurde, dass man mittlerweile skeptisch ist. Also ich glaube, ich kann jetzt wirklich nicht für alle Ärztinnen und Ärzte sprechen. So, ich habe das große Glück bislang gehabt, dass ich nicht so oft zum Arzt musste. Aber es gibt schon manche Leute, die haben immer gesagt, also ich weiß noch von einem Interview mit einem Politiker, der an Krebs erkrankt ist und der sagte, dass irgendwas ist, war ihm klar, weil die Ärztin zu ihm gesagt hat, machen Sie nochmal zur Sicherheit das und das, es wird schon nicht sein, aber wir machen es, um auf Nummer sicher zu gehen. Und da meinte er, der wusste, dass irgendwas nicht stimmt, weil das ist so eine Formulierung, wo er auch dachte, wenn nichts ist, dann würde man jetzt vermutlich diese zusätzliche Untersuchung nicht machen oder so. Und diese beschwichtigenden Sachen, die ja manchmal berechtigt sind, auch dass Ärzte niemanden aufscheuchen wollen, werden dann zu einer Art Phrase im Fall, dass sie doch was befürchten. Und dann ist es auch schwierig, das zu sagen und wirklich ernst zu meinen.
Es ist spannend, dass bei dieser Figur Isabel halt wahrscheinlich so ist, dass Isabel das alles auch kennt, weil sie es alles schon erlebt hat.
Ja.
Und deswegen diesen Versuch von Tanja hier beruhigend zu wirken, wahrscheinlich interpretiert als genau das, was du erzählt hast.
Ja.
Pivi ist am Handy mit Bernd und er kann nicht mit Christian reden, die gehen immer gleich aufeinander los, er weiß nicht, was er machen soll und kommt deswegen nachher vorbei, wenn er eine Pause hat. Sonderlob für Mio Wolf für eine wirklich realistische Darstellung von Telefonieren, finde ich. Mhm. Anders als andere Kollegen in der Serie hat er das wirklich schön gemacht, so mit diesen Pausen. Also nicht irgendwie, machen Sie bitte einen Test, ach Moment, das geht gerade nicht, ach so, erst morgen, sondern er lässt Pausen, den anderen auch was sagen zu lassen.
Ja.
EKG und Röntgenbild sind bei Herrn Böhmer ohne Befund. Nach wie vor glaubt Christian an Brechdurchfall. Böhmer sollte genug trinken, aber langsam und kleine Schlucke. Böhmer gehört ins Bett, aber er muss vorher noch ein paar Unterlagen abgeben. Christian meint, ja, aber ich nehme sie beim Wort und außerdem gilt bei Magen-Darm allerhöchste Hygiene. Der Sohn Moritz, der ist schon im Bett, vermutet, er hat das gleiche wie Papa. Und die Mutter Astrid meint, wenn es schlimmer wird, dann gehen wir einfach zu Dr. Kleist. Ich habe übrigens die Vermutung, dass das Kind sehr wenig Zeit hatte, weil wir sehen das Kind nur in 2 Orten, nämlich in dem Keller und im Bett. Und man hat fast das Gefühl, diese beiden Stories sind nur ganz kurz verbunden. Also es ist ja die gleiche Story, die Story um Moritz und seinen Vater, die irgendwie krank sind. Aber sie treffen sich ja fast nie. Sie treffen sich im Keller, als sie da rumbohren. Und dann sehen wir die ganze Zeit die Mutter mit Moritz, der im Bett liegt. Und wir sehen wie heißt der, Gerd, der die ganze Zeit beim Arzt ist und dann später in der Klinik. Aber wir sehen wirklich wenig, wie die beiden oder wie die drei zu dritt irgendwie mit dieser Krankheit umgehen.
Ja.
Es hat fast was von parallel laufenden Handlungssträngen der gleichen Handlung.
Ja, interessante Beobachtung. War mir gar nicht so aufgefallen, aber es stimmt, ja.
Also deswegen, vielleicht hatte das Kind nur noch 2 Tage frei oder so, konnten nicht mehr anmelden. Und dann mussten sie das irgendwie so machen, dass das Kind halt extra aufgenommen wird oder so. Hatzfeld hat leichte Verkalkerungen auf dem Bild festgestellt von der Sandra, aber er meint, die sind gutartig, sie können nächstes Jahr zur Kontrolle wiederkommen. Isabel und Sandra sollen nochmal im Wartezimmer Platz nehmen, da Frau Ewald sich ja noch was abschließend sagen will. Könnte aber noch einen Moment dauern, bis sie Zeit hat. Und als die beiden dann weg sind, sagt Nora zu Hatzfeld, wollen Sie das Untersuchungsergebnis nicht erst mit Frau Ewald besprechen? Das entspricht, auch wenn es eindeutig ist, sonst nicht unseren normalen Abläufen. Und Hatzfeld sagt, danke Nora, das wäre alles. Draußen vor der Praxis ist Isabel ganz erleichtert und Sandra erzählt ihr noch was, nämlich wegen Robert. Ja, das geht jetzt schon eine Weile und sie haben geredet und sie denken über Kinder nach. Und Isabel wird ganz emotional kommentiert. Vor ein paar Monaten dachte sie noch, dass sie keine Enkelkinder mehr erleben wird. Und jetzt das. Und dann kommt Jan Drewes heraus und bittet sie wieder herein. Tanja kommt dann zu Herrn von Dr. Hatzfeld und fragt ihn, warum schicken Sie meine Patientin nach Hause, ohne mit mir zu sprechen? Und Hatzfeld hat ihr nur gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Und Tanja erwidert, meine Patientin muss Ängste ausstehen bei einer unklaren Diagnose. Und Hatzfeld fand die aber nicht unklare Diagnose, fragt, glauben Sie, die Mikroverkalkerung besser einschätzen zu können als ich? Tanja will die Bilder sehen und Hatzfeld will sie ihr zeigen, vielleicht kann sie ja dann noch was lernen. Und Tanja fährt ihm über den Mund und sagt, es geht doch nicht darum, wer Recht hat, sondern um das Wohl meiner Patientin. Und seit er hier Partner ist, geht sein Ego durch die Decke. Sie hatte gehofft, dass alles so bleibt, wie es war, und es ist ja eine Gemeinschaftspraxis, in der wir zusammenarbeiten. Hatzfeld erwidert, er ist in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen, und er möchte gleichgestellter Partner sein. Und Tanja meint, dann benehmen sie sich entsprechend verantwortungsbewusst. Und dieser Streit ertönt bis draußen auf den Flur, wo ihn auch bei geöffneter Tür wohl bemerkt, Christian, Jan und auch die Patientin, also Isabel, die Mutter, mitbekommen. Jan bittet Isabel und Sandra dann ins Sprechzimmer und Christian stellt Hatzfeld und Tanja zur Rede. Hatzfeld meint, sie zweifelt an meiner Kompetenz. Und Tanja meint nicht, dass er ein guter Radiologe ist, aber ob er ein guter Arzt ist. Hatzfeld sagt, sie fühlt sich auf die Füße getreten, weil ich einer ihrer Patientinnen gesagt habe, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Tanja weist darauf hin, dass es diese Mikroverkalkungen gibt, obwohl Hatzfeld meint, die sind klein und lokal begrenzt, ist ihm offenbar entgangen, dass ich, also Tanja, bei der Mutter ein Karzinom diagnostiziert hatte und der Tumor konnte entfernt werden. Und an Hatzfelds Gesicht sehen wir, dass er das tatsächlich nicht wusste. Und Christian fragt, was spricht denn jetzt dagegen, vielleicht nochmal eine erneute Mammographie zu machen, um sicher zu gehen? Und sagt zu ihm, einigt euch, ohne dass es in ganz Eisenach zu hören ist. Interessant auch hier, dass er sagt, einigt euch. Also anders als Bender hat er in einer Situation, wo er zu einer Person du sagt und zu der anderen sie, das ihr verwendet. Hm. Und nicht wie Bender, das sie zu seiner Tochter. Hm. Tanja kommentiert dann noch, dass eine erneute Untersuchung nach einer Entwarnung nun eine enorme emotionale Belastung für die Patientin bedeutet. Und Hatzfeld bleibt stumm. Und Tanja hofft, dass er das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und ihren Patientinnen respektieren kann und erklärt das jetzt Frau Witthoff. Und als sie weg ist, sagt Hatzfeld leise zu sich selbst, Scheiße.
Also es gefällt mir extrem gut, dass es so abgeht in der neuen Staffel. Also letztes Mal wurde schon so ordentlich gefightet und gekämpft und jetzt wieder. Also wenn das so der neue Sound ist in der Praxis, spricht das zwar nicht für die Professionalität, vor allem wenn man bedenkt, dass die Türen offen gelassen werden. Das muss ja also wirklich einen schlimmen Eindruck machen, wenn man das da draußen hört, wie die sich streiten. Aber ich fand den Dialog gut geschrieben, es ging gut ab. Ich fand auch Tanja hat sehr schlau gemacht, dass sie sozusagen, sie hatte den Trumpf, das Ass in ihrem Ärmel, damit, dass sie einen Grund hat, warum sie das besprechen möchte und haut es dann zu einem Zeitpunkt raus, wo er sich schon total in den Kampf gewagt hat, so auch vor Christian, das ja. Noch groß. Also das ist schon ganz schön, wie sie diesen Move macht. Und Ich fand es auch gleichzeitig, also ich meine, es muss natürlich so wirklich total irre sein für die Patientin, und die Mutter muss auch total unprofessionell wirken. Aber irgendwie hat dieses Hin und Her für mich, das war vielleicht nicht so typisch, wie es ist, wenn man beim Arzt ist, aber das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich mit denen mehr mitgelitten und mitgefiebert habe. Also ich fand die emotionale Konsequenz dieses Hin und Hers war eigentlich das, wie man als Patient auch manchmal eher kennt, dass man Angst hat, dass man da, dann kommt ein Satz wie, ha, hier, das sieht gut aus, und dann kommt aber nächster Satz, worauf wir aber achten sollten, ist das und das. Also so, ich bin auch immer sehr angespannt, wenn ich zum Arzt gehe, ich mag das nicht. Ich finde dieses kleine Gefühlsauf und Ab, das wird hier sehr schön deutlich, auch weil man dadurch, dass sie sich so streiten, jetzt gar nicht genau ahnt, wer jetzt so recht haben wird.
Das ist ein super Argument, was mir nicht so aufgefallen ist, aber ich glaube, wenn ich mich selber gerade beobachte, ging es mir genauso, dass der Moment dann später, wo sie, also die beiden Patientinnen oder die Patientin und ihre Mutter, dann nochmal darüber reden, was jetzt sein könnte, weil die Diagnose vielleicht nicht richtig war, sich dann umso heftiger anfühlt, weil man das Gefühl hat, sie waren schon mit einem Bein raus aus der Tür.
Ja.
Und dann kommt irgendwie, ach so, aber wir haben hier eventuell eine falsche Diagnose, die vielleicht zu positiv war. Und irgendwie ganz verrückt geschrieben, dass man da auf einmal so mitleidet, obwohl man vorher vielleicht nicht so mitgelitten hat. Auch, ja, die neue Staffel mit den Konflikten, haben wir später noch eine Szene. Vergleichbar vielleicht mit einer der anderen Staffeln, weiß nicht mehr welches war, 5, 6, wo auf einmal die Sprache so angepasst war, auf einmal so sehr derbe wurde.
Ah,
und
ja.
Jetzt haben wir auf einmal so ein paar geile Streitszenen in dieser Staffel bisher. Die Frauen werden jetzt also, oder sitzen jetzt im Sprechzimmer bei Tanja und kriegen oder haben die Situation erklärt gekriegt und sagen dann miteinander sich gegenseitig, wenn doch was ist, dann wird es behandelt und dann geht es auch gut aus. Ist auch schön spannend an der Stelle. Vorher war die Tochter so, ja, ich habe da irgendwas entdeckt, aber war nichts und wir machen jetzt nur noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen, Untersuchungen, und die Mutter war so ganz aufgelöst. Und jetzt ist es so, ja, die Nachfolgeuntersuchungen haben ergeben, dass wir nochmal untersuchen müssen. Und jetzt ist die Mutter so, wenn das ist, dann wird es behandelt und dann geht es gut aus. Also da hat sich auch das Verhältnis zwischen den beiden irgendwie gedreht.
Ja. War natürlich sehr extrem, dass dann Robert, da ist wieder ein alter Kleistsatz reingerutscht, so dass plötzlich eine Person, die Angst vor einer Erkrankung hat, plötzlich dann aber es ist doch nichts, dann will sie Kinder mit ihm und sofort sagt, was ist, wenn er mich dann nicht mehr will? Also das war ja typisch, dass man sozusagen das Vertrauen unter Angehörigen scheint sehr gering zu sein. Ich finde es in dem Fall aber auch nicht so ganz unrealistisch, diese Dynamik von, wir wollen ja Kinder, heißt, er will welche. Hey, wenn ich vielleicht gesundheitlich nicht in der Lage bin, dass wir jetzt Kinder kriegen, dann will er vielleicht weg. Also es gehört plötzlich kurz alles auf dem Spiel steht. Auch nicht ganz unrealistisch.
Genau, das ist halt auch angenehm. Also Sandra fragt sich jetzt hier halt so, ob sie das Kinderkriegen verschieben müssen und was, wenn er mich dann nicht mehr will. Und Isabel meint, das wird nicht passieren. Und das ist natürlich witzig, dass wir solche Konflikte von wegen, der will mich bestimmt nicht mehr, deswegen darf ich ihm jetzt davon nichts erzählen, haben wir früher als ganze Folge gesehen. Und da fand ich die immer sehr weit ausgebreitet dafür, dass es eigentlich um relativ wenig geht. Also wenn du dir so einen Teig vorstellst, den du auf einem Kuchentisch ausrollst, dann rollst du den schon sehr dünn. So. Aber hier an dieser Stelle ist halt, hat man den schön ausgerollt, aber er bleibt dick genug, dass das Plätzchen hinterher auch noch irgendwas im Mund ist und nicht einfach nur zerbröselt zu Staub.
Ja, ein schönes Bild, ein schönes Bild.
Da muss ich selber lachen bei diesem Bild, aber nee, also das ist ein schöner Aspekt in einer Folge, in der es um was anderes geht, dass daran auch kurz gedacht wird, aber das ist dann nicht der wesentliche Konflikt in der Folge, dass sich stattdessen irgendwie ein Restaurant niederbrennt, damit er sich keine Sorgen macht oder so.
Ja.
Sondern das ist einfach ein Teilaspekt eines Dilemmas.
Ja.
Tanja kommt herein und hat die Nachricht, es ist alles in Ordnung. Es gibt keine Verdächtigungen, Verkalkung. Es reicht, wenn sie nächstes Jahr zur Kontrolle kommen. Also Hatzfeld hat im Grunde richtig gelegen. Isabel fragt, war es jetzt wirklich nötig, uns noch einmal diese Angst auszusetzen? Erst ist alles gut, dann doch wieder nicht. Und Sandra meint, es ist doch jetzt alles gut, ist doch nicht so schlimm. Aber Tanja stimmt Isabel zu und meint, nein, das hätte so auf keinen Fall passieren dürfen. Und Sandra kriegt noch ein Gel verschrieben, damit kann sie ihre Brüste einreiben und nach der nächsten Periode sollten die Schmerzen dann besser werden. Das war es, glaube ich, auch für diese Story, aber es ist eine schöne kleine Nebenstory, um so ein bisschen zu etablieren, wie Hatzfeld sich verändert hat, seit er da zum Partner aufgestiegen ist in der Praxis.
Ja.
Piwi ist bei Inge und Bernd und erzählt ihnen eben, dass er da vorhat, in die Schweiz zu ziehen und dass er mit Christian nicht so richtig darüber reden kann. Er sagt, in die Schweiz zu ziehen ist eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens und von Christian kriege ich nur Vorwürfe. Inge meint, er sollte sich eingestehen, dass es auch ihm schwerfällt. Und Bernd meint, ja, das muss doch auch so sein. Es wäre ja schlimm, wenn alles nur ein Klacks wäre. Wichtig ist zu entscheiden, was es zu gewinnen gäbe, wenn ihr in die Schweiz geht. Und Piwi weiß es nicht so recht. Hier ist gerade einfach viel Routine geworden. Und Bernd bringt es auf den Punkt und sagt, naja, dann gibt's einen Neuanfang zu gewinnen, eine Herausforderung. Und Inge sagt, ja, aber es kann auch nach hinten losgehen. Ihr könntet keine Freunde finden. Die Arbeit ist vielleicht nicht zu beglückend und Ben könnte sich nicht wohlfühlen. Und Piwi meint, na, zur Not kommen wir halt zurück. Und Inge sagt, hast du mit Christian über deine Bedenken gesprochen? Er wird dir zuhören und er wird dich besser verstehen. Und wenn er es nicht begreift, dann wirst du deine Überzeugungen auch gegenüber ihm verteidigen müssen. Ich fand es hier sehr bekannt irgendwie vom Motiv her, dass Leute einem oftmals Sachen, also größere Schritte ausreden wollen. Also so mit diesen Argumenten, was ist denn, wenn du keine Freunde findest? So, also es ist, ja, das ist sicherlich ein Punkt, den man bedenken kann, aber ich finde, unter diesem Gesichtspunkt sollte man keine Entscheidungen treffen, was ist denn, wenn, sondern man kann nur mit dem Entscheidungen treffen, was man wirklich hat und nicht mit dem, was sein könnte. Ben könnte sich nicht wohlfühlen. Ja, könnte aber auch sich wohlfühlen. Also.
Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass Inge diese Fragen nicht gestellt hat, weil sie selber aktiv diese Bedenken hat, sondern weil sie wissen möchte, ob er sie hat und so ein bisschen schon mal so eine Art, ich sag mal, Simulation des Gesprächs mit Christian vornimmt, weil sie ja nicht sagt, wenn er dann sagt, ja, dann kommen wir halt zurück, dass sie dann sagt, na ja, aber ist es das dann wert und könnt ihr dann überhaupt noch zurück in die Physiotherapie? Gibt es da nicht eine Nachfolge oder sonst was? Sondern sie sagt einfach nur, ja, dann sagt das genauso Christian. Also ich hatte eher das Gefühl, es war so, hatte die Frage hatte einen pädagogischen Hintergrund sozusagen als ein Einwand.
Ja, du magst recht haben.
Hier sehen wir ja auch in der Situation mal Bernd und Inge als die wir sie schon lange gesehen haben oder in einer Rolle, die wir schon lange für sie erhofft haben, dass sie einfach die altersweisen Berater und Beraterin sind. Lustig finde ich nur Piwis Reaktion, der vorhin gegenüber Anke sagt, wir haben hier ganz schön was aufzugeben. Und dann kommt die Frage, warum, was gewinnt ihr denn, wenn ihr in die Schweiz kommt? Hier ist schon viel Routine gerade. Also ich musste daran denken an eine meiner Lieblingsserien, Alf. Du wirst sie auch kennen, ne?
Jetzt lerne ich mal was Neues.
Aber Alf kennst du, oder?
Alf kenne ich, ja, aber dass es eine deiner Lieblingsserien ist, wusste ich nicht.
Ach so, okay. Nee, ich finde Alf großartig. Also ich finde den ganz klasse. Und da gibt es so einen Moment, wo der lebt ja bei Familie Tanner. Und
ja.
Und der Bruder von Ralf Tanner, seinem Gastvater, hat irgendwie Ehe ist zerbrochen oder sowas und dann sagt Ralf Tanner, naja, er hat ja seine Arbeit, das lenkt ihn dann ab. Und dann sagt Alf zu ihm, das nenne ich die echte Tannersche Lebenslustphilosophie. Und genau das hätte ich hier gerne Piwi auch gesagt. So, das ist also die Piwische, der kleistische Entdeckungsgeist. Wir leben ab jetzt im Ausland, weil zu Hause ist Routine. Also es war für mich wirklich ein sehr schwaches Argument, muss ich sagen. Da war Anke mit diesem, wir sind jung und wir können noch 20 Jahre so weitermachen, hatte, da steckt irgendwie, also gar keine Kritik an Mio Wulf, ne? Das, also ich meine es jetzt nicht, weil es alles gut gespielt und so, aber der Text hat jetzt für mich nicht von Begeisterung gezeugt.
Ja, es wirkt so ein bisschen so, als hätte Anke 75% der Energie für diesen Umzug und Piwi lässt sich so ein bisschen mitschleifen und wenn er gefragt wird, warum machst du es, sagt er so, ja, warum, was hat Anke nochmal gesagt, warum wir es machen?
Ja, stimmt. Das klingt schön. Was hat Anke nochmal gesagt? Ja, genau. Voll. Ja, es könnte, insgesamt wirkt es für mich halt so, dass Anke mehr Lust auf das Projekt hat und er da mehr reinschreitet, weil es schon noch seine, auch ein bisschen seine Naivität auch ist, die jetzt gar nicht schlimm sein muss, aber er wird, glaube ich, mehr so, ja, also Anke ist schon die treibende Kraft dahinter.
Es ist halt wirklich witzig, weil ich halt sofort, wenn ich, als ich diesen, nicht Konflikt, sondern als ich dieses Dilemma so gehört habe von wegen, sollen wir gehen oder nicht gehen und was geben wir auf, ich war sofort auf diesem, auf der Seite so von wegen, ja, mach das auf jeden Fall, so. Weil so alle Bedenken, die geäußert werden könnten, ja, das sind alles valide Bedenken und so weiter, aber solche Sachen müssen auch einfach mal gemacht werden. Weil du kannst dir hinterher immer noch sagen, ja, dann sind wir in die Schweiz und dann war das sicherlich 1-2 Jahre schwierig und die Schweizer haben uns nicht gemocht und wir wurden gemobbt oder was auch immer. Aber sonst lebst du nur in deinem Kopf. Weißt du, sonst bleibst du, wie sie sagen, 20 Jahre in Eisenach. Und dann sagst du, ja, ich hätte auch mal in die Schweiz gehen können. Und dann fragt dich jemand, warum hast du es nicht gemacht? Naja, hätte ja sein können, das und so. Aber du hast es nie erlebt. So.
Das finde ich sehr spannend. Also, weil ich auch bei dir dich in Sachen Entscheidungsfindung sehr interessant finde und oft das Gefühl habe, dass du auch für dich die im Nachhinein richtige Entscheidung triffst. Würdest du denn denken, Piwi sollte eine Art Rückfahrkarte in der Tasche haben? Also sollte man sagen, hey, was ist denn, wenn es nicht klappt? Findest du, man sollte sich trotzdem für einen Fall B gedanklich vorbereiten?
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, hat er die Rückfahrkarte ja in Form von Christian. Also selbst wenn Christian vielleicht businessmäßig nicht sagt, hey, sofort kannst du wieder bei mir einsteigen, der Weg in das eigene Heimatland oder auch eigene Heimatstadt, die ich jetzt einfach mal Eisenach definiere, ist doch eigentlich immer offen. Also es gibt ja jetzt keine Situation hier, in denen sie sagen, wenn du hier jetzt gehst, dann brauchst du gar nicht mehr wiederzukommen und ich will dich nie wieder sehen, so, sondern er arbeitet in einem Beruf, der relativ begehrt ist und dass er dann auch mal sagen kann, ich mache jetzt mal was Neues und komme dann vielleicht zurück, wenn es nicht passt. Ich glaube, das ist locker möglich. Also
ja, das ist auch recht. Also ich lerne da immer gerne von dir, was so die Sachen Entscheidungsfindung und so angeht. Ja. Weil man muss ja auch sagen, auch bei deinem freiberuflichen Ding, wenn man sich deine Fußballspieler und sonst was, also du hast dir vieles ermöglicht, wo man sagen kann, war ja richtig.
Ja. Irgendwer, ich glaube, Gene Simmons oder so von KISS, glaube ich, war es, der hat immer gesagt, die einzigen, die dir sagen, dass etwas nicht geht, sind die, die gescheitert sind.
Oh, okay.
So, Christian regt sich dann im Aufenthaltsraum der Praxis darüber auf, dass Piwi nicht mal mehr Termine annimmt und Tanja glaubt, Piwi fühlt sich mit der Entscheidung irgendwie einsam und Christian fragt, soll ich jetzt auch noch applaudieren? Die haben doch hier alles, die haben eine Wohnung, die haben ein sicheres Einkommen, da sind wir wieder im Thema. Die haben uns. Und er versteht nicht, warum er das alles wegwerfen will. Und Tanja sagt, genau das hättest du ihn doch fragen können. Was ist denn auch mit der Praxis? Sagt Christian, er rennt immer vor der Verantwortung weg. Und Tanja meint, naja, das hast du mir aber neulich ganz anders erzählt. Damals bei der anderen Gelegenheit hattest du für ihn Verständnis, weil er jung und unerfahren war. Aber jetzt ist er erwachsen, er hat eine eigene Familie, an die muss er denken. Ja, und was ist mit den anderen, die das auch betrifft? Und Tanja fragt, geht's jetzt hier eigentlich noch um Piwi und Anke oder geht's um dich? Sieh's doch mal positiv, wir hätten mehr Zeit füreinander. Ja, sollen wir uns jetzt ein Wohnmobil kaufen oder was? Du hast doch gar keine Ahnung von Familie, so sieht's doch aus. So sieht's doch aus, ist auch so ein Boomer-Satz, ne?
Ja.
Tanja meint, wie, weil ich nur Lotte habe und du hier der große Clan-Chef bist, oder was? Und sagt noch, deine Selbstgerechtigkeit geht mir echt auf die Nerven. Selbstgerechtigkeit, in der, ist das das richtige Wort? Selbstgerechtheit?
Ja, also, nee, das passt nicht ganz, ne? Selbstbezogenheit oder sowas. Ne?
Doch, Selbstgerechtigkeit. Habitus von Personen, die sich gewohnheitsmäßig mit anderen vergleichen und dabei immer wieder zu der Überzeugung gelangen, dass sie selbst die Sitten strenger einhalten als die anderen.
Ja. Okay. Das hat mich ja stark an Anna erinnert, an die Konflikte mit Anna. Da gab es so einen Satz, der eigentlich noch schlimmer war, weil da ging es, glaube ich, um eine Geschichte rund um Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch und irgendwie künstliche Befruchtung und sowas. Da hat er, glaube ich, Anna irgendwie gesagt, hier, wenn das Kind, wenn da was passiert oder sowas, dann bist du schuld oder irgendwie so, ne?
willst deine Karriere auf Kosten des ungeborenen Babys pushen.
Ja, genau, stimmt, genau das war's. Und da war ja auch so ein bisschen der Punkt, dass die Folge so ein bisschen damit geendet hat, ja, für manche Sätze kann man zurücknehmen und manches wird gelindert sozusagen. Und dann sagte Anna irgendwie, ja, vielleicht mit der Zeit, wer weiß. Und hier war es auch so ein bisschen, dass ich so dachte, Tanja hat sich ja schon ziemlich offenbart und sie hat ja anscheinend versucht, eine Familie zusammenzuhalten, in der sie Opfer von Betrügereien wurde und sowas. Und Fremdgehen und so, ne? Und das hatte sie doch Christian mal auf diesem Berg erzählt, ne?
Mhm.
Genau.
Mhm.
Und dass er dann plötzlich kommt mit so einem Satz. Ich finde, das wäre ein Satz, der schwer, also der kann Folgen haben, so, der kann bleiben.
Ja. Ja, es ist spannend, weil es ist nicht so ein Satz von wegen, du bist eine dumme Sau oder du bist ein Arschloch oder so, sondern das ist so ein Satz, der da steckt ja auch irgendwie drin, dass er das schon länger festgestellt hat, so, dass sie keine Ahnung von dieser Materie hat und jetzt es einfach mal in dem Ärger rauslässt, so. Ja. So sieht's doch aus. Aber ich finde wiederum Tanjas Reaktion ganz gut, weil Anna hätte wahrscheinlich, wie bitte, was? Und wäre dann irgendwie entsetzt weggegangen oder so. Und Tanja findet die richtigen Worte, du bist hier der große Clan-Chef.
Ja, stimmt, sie nimmt auch nicht so persönlich, ne? So angemessen persönlich,
ja. Ja. Und es ist auch interessant, dass Christian immer Pivi vorwirft, er ist so selbst, was sein Wort immer, Selbstmitleid. Hm. Denn Selbstmitleid ist unerträglich und dass Tanja eben jetzt hier umdreht und sagt, deine Selbstgerechtigkeit geht mir auf die Nerven.
Hm. Ja, stimmt.
Also, ja. Später ist Christian dann bei Noah und sagt, die Laborergebnisse von Böhmer müssen nochmal auf die Prioritätenliste kommen, die brauchen sie dringend, irgendwas stimmt da nicht. Und es kommt dann auch prompt ein Anruf von Frau Böhmer, der Sohn übergibt sich gerade ständig und kriegt kaum Luft. Christian ist gleich da. Und bei den Böhmers erzählen die beiden, dass die Beschwerden von dem Jungen kurz nachdem Herr Böhmer bei Christian war angefangen haben oder so richtig angefangen haben. Er atmet merkwürdig, sagt die Mutter, deswegen hört Christian ihn ab. Und er hat auch kratzende oder juckende Haut und niedrigen Blutdruck. Christian würde ihn gerne in die Klinik mitnehmen, da kann man ein paar Untersuchungen machen, die man woanders nicht machen kann. Und Frau Böhmer konnte ihren Mann noch nicht erreichen, er soll dann aber auch in die Klinik kommen für weitere Untersuchungen. Herrn Böhmer sehen wir kurz aus dem Büro laufen und er hat dann so ein bisschen Probleme, zückt sein Handy, das war auf lautlos, hustet dann und muss sich in der Stadt an irgendwie so einem Steinpfeiler festhalten. Moritz in der Klinik kriegt in der Zwischenzeit Flüssigkeit über eine Infusion. Michael vermutet eine schwere Lebensmittelvergiftung mit Salmonellen. Astrid, die Mutter, hat aber keine Beschwerden. Christian ruft Michael zu sich und sagt, wenn der Vater dasselbe hat wie der Junge, dann deutet das alles irgendwie auf schwere Nierenprobleme hin. Es gibt extrem hohe Entzündungsparameter. Sie haben alle dasselbe gegessen. Wenn es Salmonellen wären, dann müsste die Mutter auch betroffen sein. Herr Böhmer ruft seine Frau zurück, meint, er muss abgeholt werden. Er soll die 112 rufen, bricht dann aber vorher zusammen und ist bewusstlos. Und Moritz wird gerade zum Röntgen gefahren, als Frau Böhmer das Handy an Christian übergibt. Und Frau Böhmer kann ruhig mitgehen zum Röntgen. Christian kümmert sich um den Mann und ein Passant nimmt das Handy von Herrn Böhmer und informiert dann Christian, wo sie sind. Und Herr Böhmer wird vom Krankenwagen abgeholt und später ist er in der Klinik dann intubiert. Und Christian informiert Frau Böhmer, dass er im Moment stabil ist, aber wir noch nicht genau wissen, was los ist. Er hat dieselben Symptome wie Moritz und Frau Böhmer meint, es ist wie ein Albtraum. Wie soll man das denn aushalten? Schlag auf Schlag geht's hier. Fand ich ganz süß, dass der Passant sogar noch Text hatte. Also so ein Passant, der eigentlich wahrscheinlich auch komplett Statist war, so. Es geht dann noch ans Telefon von ihm und sagt, hallo, mein Name ist so und so.
Ja, stimmt. Ja. Das ist ja ungewöhnlich.
Ich weiß nicht, wie es in Deutschland geregelt ist, aber in den USA würde er dann automatisch mehr Geld kriegen, weil er Text hatte.
Ah, krass.
Später meint Michael, sie testen in alle Richtungen, aber sind jetzt eher auf Zufallstreffer angewiesen und zählen deshalb nochmal die Symptome auf, überlegen, was wir hier haben könnten. Und Michael erinnert sich, er hatte als junger Assistenzarzt mal eine Fluoridvergiftung bei einem Kleinkind. Und Christian meint, ja, Fluoridionen binden Calcium, das würde diese Atembeschwerden erklären. Aber, sagt Christian, wo sollen sie sich beide gleichzeitig eine Vergiftung zugezogen haben? Tja, in der Praxis später ist Christian wieder bei so ungefähr ein paar Minuten vor Feierabend und holt ein Buch über Toxikologie hervor. Toxikologie, eins von beiden. Nora kommt in Zivil herein und macht Feierabend. Selten, dass wir Mini-Böwe in Zivil sehen. Mhm. Aber hier so mit Jeans und normalem Shirt. Da fällt mir was ein. Neulich, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe mit Stefan Bürgi, habe ich gesehen, dass es in einer anderen Folge einen Schrank gab, wo sie ihre Arztkittel drin haben. Also wo sie die Arztkleidung reinhängen und die zivile Kleidung rausnehmen oder umgekehrt. Also die Auflage, die vom Gesundheitsamt gemacht wurde, als sie die Praxis gebaut haben. Da hatten wir doch dann später mal eine Folge, wo Christian seinen Arztkittel einfach über den Garderobenständer hängt. Mhm. Und wo ich noch gemeint habe, da war doch mal das Thema, dass sie noch einen Schrank brauchen. Und dann haben wir gedacht, dieser Schrank ist nie gekommen, aber den Schrank hat's gegeben. Aber wurde dann irgendwann wieder abgeschafft.
Mhm. Okay.
Komischerweise.
Tja, wenn das Gesundheitsamt nicht mehr aufpasst, zack, schnell raus damit.
Peewee kommt herein und fragt, ob er stört. Es tut ihm leid, er weiß nicht, was er machen soll. Er will Christa nicht enttäuschen. Und Christa meint, du enttäuschst mich nicht. Ich habe nachgedacht, vielleicht habe ich einfach nur Angst. Was ist, wenn du nicht mehr da bist? Die Praxis ist ein Teil von mir. Vielleicht war es naiv von mir zu glauben, dass du ein Teil vom Teil bist. Und Peewee meint, ja, Lisa war ja auch hier, so Familie eben. Und Christa meint, nein, im Ernst, vielleicht war ich in den letzten Jahren einfach ein bisschen zu klebrig. Meint wahrscheinlich so klammernd oder ja. Und Peewee meint, nein, Lisa und ich hätten auch immer Nein sagen können. Und Christian erwidert, als Rabenvater hätte ich das aber nie akzeptiert. Und Peewee sagt, komm, dass wir beide hier sogar zusammen arbeiten konnten, das ist was Besonderes. Mach das nicht schlecht. Wenn wir jetzt in die Schweiz ziehen, dann ist das keine Entscheidung gegen dich, sondern für einen Neuanfang. Und Christian atmet durch, lächelt dann und gibt ihm eine Umarmung. Er ist stolz auf ihn und eines Tages wird euer Mut auch belohnt werden. Und Peewee sagt, ja, du warst aber schon manchmal ein bisschen klebrig. Und wir haben fast alles zusammen gemacht, ne? Ja, Wahnsinn, sagt Christian. Vater und Sohn machen fast alles zusammen. Und dann scheint so eine Glühbirne im Bild und sagt, das ist die Lösung. Vater und Sohn machen fast alles zusammen und geht raus. Und Peewee sagt, hä?
So ein bisschen wie...
Nee, das sagt er nicht, aber...
So ein bisschen wie Lotte vor ein paar Folgen. Was soll ich in der Gärtnerei?
Ja, genau. Und Christian geht in den Keller und fragt Frau Böhmer, wo der Gang hinführt. Da muss er doch mal was überprüfen. Also dieser Gang, wo sie die Wand aus Versehen aufgebohrt haben. Und am Haus, am Nebenhaus, Nachbarhaus, sieht er einen Kammerjäger, der das Haus begast, wie er sagt. Aber sie sind schon fertig, sie sind schon wieder am Lüften. Christian erwähnt, dass er diese beiden Patienten hat mit den entsprechenden Symptomen. Und der Kammerjäger meint sofort, das hat mit uns nichts zu tun. Wir sind ein geprüftes und zertifiziertes Unternehmen. Wir wissen, was wir tun. Dann gibt es ja eigentlich auch nie Autounfälle, oder? Weil sind ja alle geprüfte und zertifizierte Fahrer.
Ja, genau, da es geht nicht schief. Nee, das ist richtig.
Christian fragt, wie man sich so eine Begasung vorstellen kann. Und der Kammerjäger sagt, wir dichten das Haus ab, dann machen wir einen Drucktest, damit man weiß, dass alles zu ist. Dann wird das Gas genau berechnet über das Volumen des Hauses und dann wird das Gas über Schläuche eingeleitet und nach 2 Tagen Bedichtung entfernt und mit der Belüftung begonnen. Das Gas wird dann herausgeleitet und ist sofort so gering konzentriert, dass keine Gesundheitsschäden oder Umweltschäden zu befürchten sind. Und Christian sagt, okay, aber während des Vorgangs im Haus sich aufzuhalten, das wäre doch gefährlich, oder? Und da kann man ja gesagt, ja, das kann sogar tödlich enden, aber das Haus war dicht. Und Christian sagt, vielleicht war das Haus nur bis gestern Abend dicht, denn mein Patient hat ein Loch in die Kellerwand gebrochen und dabei einen Tunnel freigelegt. Wenn es also eine Verbindung gab zwischen diesen beiden Häusern, dann könnte sich das Gas so weit ausbreiten. Und der Kammerjäger sagt, ja, wahrscheinlich ja. Und er würde es nicht mal merken, denn das Zeug ist geruchlos. Christian dankt, ruft dann Michael an, informiert ihn mit dem Namen dieses Gases, was ich jetzt nicht wiederholen kann, und fährt dann zur Klinik. Und Michael und Christian informieren später die Ehefrau, Herr Böhmer hat mehr von dem Gas eingeatmet als das Kind, deswegen hat er die schlimmeren Symptome und das Gas wird vom Körper in Fluorid umgewandelt und das führt zu einer massiven Belastung des Elektrolythaushalts und damit auch von Lunge, Nieren, Herz und Magen-Darm. Jetzt, wo wir wissen, womit wir es zu tun haben, können wir es aber sicher behandeln und er wird wieder gesund. Er kriegt jetzt noch ein Medikament, um das Gift auszuscheiden. Ja, das fand ich sehr spannend irgendwie so. Diese Detektivszene so mit dem Kammerjäger, was ist denn, wenn das und so, also... Auch so ein relativ abwegiger Zufall, dass das abgeschlossene Haus da irgendwie aus Versehen geöffnet wird und so. Aber Ey, nur weil es unwahrscheinlich ist, ist es ja nicht unmöglich. Also.
Ja, da gibt's, finde ich, Sachen, die wesentlich unwahrscheinlicher sind, die in Filmen passieren, die dann irgendwelche Oscars oder sonst was bekommen. Also sozusagen.
Ein Oscar für Familie Dr. Kleist,
Konstantin. Ich habe ja gerade auch, ich habe da gerade sehr hochgezogen. ja, ich wollte sagen, sozusagen, weil manchmal sagen ja Leute so, wie unrealistisch das so ist, was in diesen Serien passiert, also in diesen Feel-Good-Serien, diesen Vorabendserien. Also wie einfach, also wir kritisieren es ja auch hier und da, ne, dass dann zufällig genau jetzt der passende Spender gefunden wurde, irgendein Motorradunfall in der Sekunde, wo es drauf ankam und sowas. Aber natürlich ist es so, dass in vielen anderen Filmen auch sehr unrealistische Sachen passieren und eines dann nicht so stört. Worauf ich hinaus will, ist, genau, dieser seltene Zufall ist hier ganz cool konstruiert. Und ich finde auch diese Szene, wo er so plötzlich sagt, sie wollen mich jetzt auf den Arm nehmen. Also man kennt es ja auch, dass man selber für irgendwas ganz sicher vorgesorgt hat und dann ist dann doch noch irgendjemand an dem falschen Abend irgendwo reingekommen oder sonst was.
Ich habe das zum Beispiel mal erlebt, als ich einen Film gemacht habe, nicht so dramatische Auswirkungen wie das mit Gas und so. Aber da habe ich halt gesehen, da gab es eine Rolle Koch Nummer 1 oder so. Und dann gab es noch einen Take Koch Nummer 2. Und dann habe ich mir die alle angeguckt und habe festgestellt, warum auch immer, das war dieselbe Szene und derselbe Koch, der die ganze Zeit geredet hat und an einer Stelle hieß ein Take von dem Koch Nummer 2. Und dann habe ich das geändert bei mir im Programm und habe gedacht, nein, muss ich das für den Sprecher disponieren, der Koch Nummer 1 spricht. Habe das dann gemacht. Und dann haben die im Studio aber gesehen, ach Mensch, hier hat Martin aber Koch Nummer 2 mit disponiert. Den Take lassen wir natürlich weg. Das ist ja der andere Koch. Man denkt wirklich, was kann man denn noch? Also was für dumme Zufälle muss es denn geben, dass irgendwas schief geht? Und so.
Ja, genau sowas meine ich, wo man so denkt, das kann, also das darf jetzt nicht wahr sein. So, ja.
Dann musste der noch mal kommen für einen Take, mitten in der Szene.
Also. Ach krass, okay.
Ja.
Oh Mann. Ja, aber genau sowas meine ich. Genau, manchmal gibt es irgendwelche komischen auch Namenszufälle und sonst irgendwas, die dann...
Also wirklich, der Zufall ist ja auch schon in Sicht, also sowas von absurd, dass das einfach passiert, dass mitten in der Szene die Rolle auf einmal anders heißt. Ja. Ich das entdecke und die dann sagen, nee, da hat Martin Letz leider Fehler gemacht.
Ach, schön. Gute Geschichte. Ja, also sowas immer krass. Ich wollte aber übrigens noch eine Sache zur Szene sagen, weil sie kommen jetzt drauf durch den Geistesblitz von Christian Kleist. Und die kommen darauf, weil es ja so heißt, ja, wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Ja, Vater und Sohn machen alles zusammen. Ah, ist das so? Haben Piwi und Christian alles zusammen gemacht? Ich meine, der Junge war jahrelang auf dem Internat. jahrelang war das ein Thema, dass oder es war immer mal danach mal wieder Thema, wie er alleine gelassen wurde oder dass für ihn immer nur die Praxis über alles gezählt hat und so. Ich weiß nicht, irgendwie so, ich stimme nicht zu.
Das stimmt, das wird so ein bisschen vernachlässigt, dass Piwi schon mal weg war, dass es eigentlich sein zweiter Abschied ist. Im Grunde genommen wäre die Story für Lisa viel besser gewesen. Aber
stimmt.
Aber ich meine, vermutlich ist es auch so ein bisschen aus der Not geboren, dass sie sagen, hey, wir kriegen Mia Wolf noch für 2 Folgen, lass uns schnell was schreiben und dann macht man halt so eine große Abschiedsstory. Und Marie Seiser haben wir halt für diese Abschiedsstory nicht mal mehr bekommen. Aber ja klar, man wird muss ein bisschen vergessen, dass Piwi schon mal eine Weile weg war und auch in einem Leben schon war, was nicht nur war irgendwie Schule und Internat, sondern er war ja schon Tenniskarriere und alles, also der hatte ja schon ein richtiges Leben, bevor er wieder zurück nach Eisenach kam. Ja. Hat für mich aber trotzdem funktioniert, okay. Also auch so, wie sie dann auf diesen Fall kommen, also so dieses, ja, Vater und Sohn machen alles zusammen und dass Christian dann darüber darauf kommt, dass sie was zusammen gemacht haben, der Vater und der Sohn, da hatten wir auch schon absurdere Sachen. Irgendwas, was wir, glaube ich, gar nicht mehr, also mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber irgendwas hatten wir schon mal, wo im Grunde genommen, ich denke mir jetzt was aus, Christian dann so sagte, natürlich, der Wandteppich hing an der Wand. Und dann ging er zum Patienten und sagte, sie haben eine Pilzerkrankung oder so. Man denkt, wie ist er darüber jetzt über den Wandteppich gekommen? Ja. Also ist jetzt ausgedacht, aber so, dass man den Zusammenhang überhaupt nicht, überhaupt nicht gecheckt hat, was er jetzt meint.
Ja, ja, stimmt.
So, Moritz fragt später dann seine Mutter nach Papa und Mutter meint, es wird alles wieder gut. Christian kommt auch zu ihnen nach Hause. Moritz geht es ein bisschen besser. Christian berichtet, dass Reste vom Gas noch im Keller gefunden wurden. Die Firma lüftet jetzt durch und kümmert sich drum. Moritz meint, er hätte halt doch Papa helfen sollen, die Wand wieder zuzumauern. Dann wäre es schneller gegangen und er hätte weniger von dem Gas eingeatmet. Und die Erwachsenen lachen.
hat ein kleines bisschen was von diesem Clara Vibe von früher, dass sie noch immer zum Abschluss irgendwas sagt, was alles zum Lachen bringt.
Genau. Und dann bereitet Christian in der Villa ein Essen vor, macht Kerzen an und Tanja kommt nach Hause, fragt, was hier los ist. Christian hat eine Überraschung vorbereitet. Er wollte sich entschuldigen wegen vorhin. Tanja gibt ihm sofort einen Kuss. Keine Ohrfeige, sondern einen Kuss und fragt nach Lotte und Paul, was mit denen ist. Und Christian sagt, er hat ihnen jeweils einen Zwanni gegeben und sie sind im Kino. Und er stößt auf uns an, auf Martin und Konstantin, die Podcaster. Und Tanja stößt stattdessen auf Pibi, Anke und Ben an. Christian meint, er muss sich erst daran gewöhnen, dass die Kinder aus dem Haus gehen. In ein paar Jahren wird Paul auch das Abitur haben und er muss sich einfach an diesen neuen Lebensabschnitt gewöhnen. Tanja sagt, das schaffst du. Und Christian sagt, ja, schaffe ich mit deiner Hilfe. Ich liebe dich. Und Tanja sagt, ich liebe dich auch. Und ich schwöre, ich will kein Wohnmobil. Und die Tür geht auf und Clara kommt herein und sagt, hey, von rechts eine Stimme, was macht denn die hier?
Oh ja.
Ja. Aber es ist fast so. Christian sagt, was machst denn du hier? Clara sagt, sie hat sich ein paar Tage freigenommen. Oder glaubst du, ich lasse Pibi und Anke einfach so verschwinden? Störe ich denn? Und Christian sagt, nein, überhaupt nicht. Willst du mitessen? Und plötzlich kommen auch Lotte und Paul herein und meinen, der Film war öde. Sie haben aber so lange durchgehalten, wie sie konnten. Es gibt also kein Cashback. Und fragen, ob sie auch mitessen dürfen. Und Christian sagt, klar. Und Lotte schlägt vor, danach ein Spiel zu spielen. Clara ist auch dabei. Und Clara erzählt, sie ist nächste Woche beim ersten Rennen in Baden-Baden und darf ihr eigenes Pferd betreuen. Und Christian will gern mitkommen und Inge und Bernd auch mitnehmen als Familienausflug. Keiner ist überrascht, dass Clara da ist, ne? Das ist, also selbst Lotte, die so sagt, na Clara, bist du auch beim Spiel dabei? So, also.
Ja, genau, es geht so super schnell. Also Paul, auch der, du bist auch mal wieder da. Also so dafür, dass er vor ein paar Wochen noch so meinte, ich will nicht, dass du gehst und mich mehr alleine hier lässt und sowas.
Stimmt.
War das jetzt
vielleicht
wirklich so völlig...
Vielleicht ist das ein Satz von wie heißt da, Julian König an Lisa Marie Koroll. So, ach, du bist auch mal wieder da.
Die Kameras laufen übrigens schon, Herr König, genau. Das wäre mal interessant
lass mal
gewesen.
Drin.
Ja, genau. Aber auch hier wieder alte Tradition natürlich. Kleists kündigen sich nicht an.
Genau.
Das, dem.
Ja. Mal gucken, und deswegen mal, vielleicht ist Lotte auch so unüberrascht. Einfach, es ist immer wieder jemand, irgendwie kommt überraschend einer zurück und so.
Ja, stimmt. So wie Inge ja auch irgendwie morgens herkommt. Hallo, hat hier jemand noch Kaffee oder irgendwie sowas? Hier hatte ich ja ganz kurz den Gedanken, ob Christian jetzt richtig
zuhaut
und ihren Heiratsantrag macht.
Ah.
Also, weil er hat so vorbereitet, so wie er es hier vorne, also ich habe gerade das Bild, ich gucke ja die Folge sozusagen im Hintergrund und klick immer so ein paar bisschen weiter, um in der Szene zu sein. Und hier, wenn ich das sehe, das erinnert doch ganz stark, ich würde sogar sagen, er hat Piwis Heiratsantragsessen von damals auf diesem Berg in Eisenach, das hat er wahrscheinlich aus der Schublade rausgeholt. Piwi hat es für seinen nächsten Antrag aufbewahrt. Christian hat es jetzt hervorgeholt, weil es sieht genau so aus. Also ich habe jetzt nicht,
so.
Ja, also es ist irgendwie alles gut perfekt orchestriert und so und Kerzen werden angezündet und so und Kinder wurden weggeschickt. Also kann schon sein, also er will schon auf jeden Fall diesen Moment zu zweit haben. Ne? Und
ja.
Aber
es
gut,
ist natürlich
dazu ist nicht gekommen. Ja.
Ist natürlich ganz charmant hier, dass er so ein bisschen auch die Vorteile des Zweisamseins beschreibt. Er hat die Kinder eben ins Kino geschickt und dann kommt eigentlich fast die gesamte Familie ihn überraschen und sagt, ja, kann ich noch mitessen und so weiter. Und im Grunde das, was er jetzt vermissen wird, wenn die Kinder alle weg sind, wird ihm dann hier so ein bisschen nicht zum Verhängnis, aber er wird dadurch so ein bisschen gestört.
Stimmt, eigentlich kehrt sich das um, was in der Folge seine Angst ist, sozusagen, ist jetzt hier, das war, hätte es aber auch so mit Anna nicht gegeben, ne, diese Art von Versöhnung und von Freude, glaube ich, die hätte dann wieder in ihrer Kanzlei gearbeitet oder sowas.
So oder sie hätten das klärende Gespräch gehabt und in derselben Folge hätten sie dann wieder sich gestritten.
Oder so, genau, oder so. Stimmt.
Ja. Letzte Szene ist dann oben in der leeren Wohnung, glaube am nächsten Tag, und alle verabschieden sich von Pivi und Anke. Inge sagt zu Anke, ich find's richtig, was ihr macht. Viel Glück. Und Pivi umarmt alle und als letztes wirklich Christian, der aussieht wie so ein, also man, Er würde nur noch ein bisschen trauriger aussehen, wenn neben ihm jemand stehen würde und ihm so eine Gießkanne über den Kopf halten würde, die so leichte Regenschauer über seinen Kopf macht. Also sehr, sehr trauriger Christian. Ja. Und Rosalie versucht ihn aufzumuntern und sagt, ach komm Christian, sie werden uns bestimmt jedes Wochenende besuchen. Und Christian sagt, du bist süß. Ja, und sie schließen die Tür hinter sich und die Wohnung ist leer. Und über der leeren Wohnung sehen wir dann den Abspann.
Familie 99, Folge 99, Abschied. Abschied von Peavy. Ich hoffe ja, dass es nicht so sein wird, aber also insgesamt fällt mir auch nochmal beim Besprechen mit dir auf, ich finde das eine gute Folge. Also ich finde, es war Power drin, es waren feurige Dialoge drin, man hat mit den Patientinnen mitgefiebert, beim anderen Patienten war das eine schöne Detektivsuche, so wie du gesagt hast. Und auch jetzt hier ganz am Ende, dass Christian wirklich spürt, krass, da geht jetzt was, also diese Serie ist eigentlich immer so, es wird größer, es wird, die Familie wächst und sowas, und dass er jetzt wirklich spürt, also die Einsamkeit auch dieser Wohnung da oben, diese Leere sozusagen, die erfasst einen natürlich dann auch als Zuschauenden. Also dazu muss man wissen, ich bin auch jemand, der diese Art von Abschieden gar nicht mag und dem es immer sehr schwer fällt, wenn jemand irgendwie aus einem engen freundschaftlichen oder familiären Kontext so in die Ferne geht oder so. Und da habe ich mich gut abgeholt gefühlt, emotional.
Boah, also ich habe jetzt gar nicht so damit gerechnet, dass, also ich habe während ich die Folge gesehen habe, nicht so gedacht, boah, das ist eine der besten Folgen überhaupt. Aber wenn ich es so kleinteilig auseinandernehme, muss man schon sagen, es sind hier so ein paar Dinge wirklich auf außergewöhnlich gute Weise gelungen, die in Familie Dr. Kleist oft ein wiederkehrendes Thema sind. Eben so diese Verbindung von Privatleben und Beruf. Dann aber auch so die Verbindung von Storylines aus der Praxis, eben hier zum Beispiel diese Gift- oder Gas-Story, mit den familiären Stories. Also dass er eben diesem Vater und Sohn machen alles zusammen darauf kommt, was eben bei dem anderen beiden das Thema sein könnte. Mit Vater und Sohn haben zusammen diese Wand aufgebohrt. Also hier sind schon ein paar Sachen, die typisch sind für Familie Dr. Kleist, aber eben wirklich mal auf eine besonders gut gelungene Weise. Und das ist jetzt sicherlich, also ich weiß noch nicht, ob ich dafür den Oscar geben würde, so wie du, aber es ist auf jeden Fall
den Kleist-Oscar.
Wenn man so die vier Sachen zusammenzieht, also diese zwei Familienstories und zwei Patientenstories, würde ich sagen, die funktionieren für sich und die funktionieren auch im Verbund miteinander. Und das ist schon sehr cool. Ja, Frage ist natürlich, wer zieht ein in die neue Wohnung oder in die leere Wohnung?
Das ist wahr. Das habe ich mir auch schon gefragt.
Theorie.
Oh, hau raus.
Ich meine, es braucht ja einen neuen Mitarbeiter in der Praxis. Und da ja jetzt Christian so gerade so in dem Mindset ist, dass die Familie, die in der Villa wohnt, kleiner wird und er ja auch immer so ein bisschen noch zusätzliches Geld braucht, würde ich sagen, er stellt diese Wohnung zur Untermiete zur Verfügung und die neue Kollegin, der neue Kollege, der in die Praxis kommt, wird sein neuer Untermieter.
Okay, gut, dann lass das gerne so stehen. Mir ist es wieder eingefallen, was da passieren wird, deswegen, okay. Ich kann jetzt schwer einen Tipp abgeben, aber ja. Die Party-Location Kleist ganz oben, die neue Disco.
Oder der Mann von, Tanjas ältere Tochter mit Freund.
Ah, so. Auch eine interessante Idee, ja. Mal gucken.
Und dann haben die wahrscheinlich auch noch ein Kind.
Ja, das ist, ja, naja, Christian sagt, ihr müsst ein Kind bekommen, dann dürft ihr hier einziehen, sozusagen, damit es wieder eine große Familie wird.
Damit wir Mittwoch auch immer unsere Boccia-Rallye machen können.
Genau. Ist auch wieder lustig gewesen, wie Lotte überzeugt auch von diesem Spielen ist. Wir spielen auch gleich was, oder? Clara, du spielst mit? Also Lotte ist ja wirklich so dermaßen smooth.
Kommt natürlich darauf an, vielleicht spielen sie dann auch alle Fortnite oder so, aber.
Wahrscheinlich.
Oder Minecraft.
Stimmt, das kann gut sein.
Wir spielen nachher was, oder? Und dann gehen alle in ihr Zimmer an ihre Rechner.
Genau. Das ist das Familienleben.
So, was auch fast schon zur Familie gehört, ist die Rubrik des Sushi Lushi Dahlmanns, in der wir jede Woche unseren Least Favorite Satz, unsere Least Favorite Person ausrüsten, wie sagt man, ausstatten, nein, aus...
Prämieren, boah. Auszeichnen.
Ja, auszeichnen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Hast du denn einen Sushi Lushi Dahlmann in dieser Folge gefunden?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ja, habe ich. Ich habe kurz über Anke nachgedacht, weil sie am Anfang das sagte mit diesem Bewerbungsgespräch, wo sie dann sagt, ich teste da nur meinen Marktwert. Was glaube ich, eher so, ich glaube, dass sie da gegenüber ihm nicht ganz ehrlich war, gegenüber Piwi. Allerdings muss man auch sagen, vielleicht hat sie sich auch einfach selber vorgelogen. Ich weiß halt nicht, ob es generell unfair ist, einfach zu einem Gespräch zu gehen, nur um den Marktwert zu testen. Also das fände ich schon, wenn das wirklich das Motiv ist, anderer Leute Zeit zu verwenden, nur um den eigenen Marktwert zu testen, würde ich sagen, weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Aber kann man diskutieren, also finde ich jetzt auch nicht, weiß nicht, da bin ich auch nicht in diesem Bewerbungsgame so drin. Ja. Also ich habe, der Dahlmann geht bei mir an, ich glaube, zwei Leute, die ich aber namentlich nicht benennen kann. Es sind zwei Fußgängerpassanten. Und zwar ist es ja so, dass der Patient, der Vater, ich habe seinen Namen wieder vergessen, ich merke meinen Patientennamen, Gerd, dass der da in der Fußgängerzone so diesen quasi zusammenbricht und es gibt diese erste Szene und dann gibt es die zweite, wo jemand hilft und dann halt eben auch diesen Text hat und so. Aber bei der ersten, es interessiert gerade die beiden, die an ihm vorbeilaufen, 0,0. Und ich kann verstehen, dass wenn jemand so am Röcheln ist, Fußgängerzone, so, wenn Leute manchmal erschrocken gucken, weil jemand in der Fußgängerzone an so einem öffentlichen Ort so dermaßen am nicht nur husten ist, sondern sozusagen so, weiß nicht so am richtig,
Röcheln oder so.
Am Röcheln ist sozusagen. Natürlich kann es sein, dass es einem Mann da auch so ein bisschen erschrocken kurz ist und kurz Angst hat, ist die Person irgendwie krank, stecke ich mich an oder sowas, aber dass man zumindest abcheckt und die Person anschaut, fragt, kann ich irgendwie helfen, meinetwegen auch aus der Distanz oder sowas, und das zur Kenntnis nimmt, das erwarte ich irgendwie dann schon. Und die beiden gehen einfach so straight vorbei, achten auf nix und helfen nicht. Das fand ich schon ziemlich bitter.
Das ist das, was in der Zeit immer die soziale Kälte genannt wurde.
Genau.
Genau. Okay, das sind die der Dahlmann geht an die beiden Patienten.
Genau.
Okay, finde ich ganz gut. Ja, weil daran haben wir im Grunde fast schon gesprochen. Ich weiß nicht so genau, wer das ist in der Praxis. Vielleicht ist es Christian, aber wer auch immer die Verträge gestaltet in der Praxis, ist tatsächlich, also ich meine, man darf sich nicht wundern, wenn man Kündigungsfristen von anscheinend 4 Wochen hat und oder sogar zum Monatsende, dass dann, der Monat ist nächste Woche zu Ende, ich kündige, tja, jetzt find mal jemanden, der in einer Woche denn die Vertretung macht. Das hätte man locker umschiffen können und dann hätte es auch diesen Konflikt wahrscheinlich nicht in der Form gegeben, sondern in anderer Form, aber das, wer auch immer die Verträge macht, irgendein Justiziar oder vielleicht ist es Christian, der Vertragsgestalter, hat nicht weise gehandelt.
Und wie notierst du jetzt den Dahlmann?
Ja, ich weiß nicht, also ich will nicht davon ausgehen, dass es Christian macht, weil ich glaube, ja. Vertragswesen ist ja schon nicht so, dass ich sage, ich schreibe mal irgendwas und dann unterschreibt der andere das, sondern da wird es wahrscheinlich irgendeine beauftragte Firma oder so für geben. Deswegen sage ich jetzt einfach der Vertragsgestalter der Praxis.
Okay. Naja, du kannst auch überlegen, ob du den nochmal an Anna Schöller gibst, weil ich nehme mal an, dass sie die Verträge angeschaut hat.
Das ist eine Idee.
Aber wäre ja der nächste Bereich, in dem sie nicht nur, dass sie Urheberrecht oder strafrechtmäßig und vor allem auch mediationstechnisch nur Blödsinn macht, jetzt wäre sie auch noch in Vertragsgestaltung eine traurige Nummer.
Das stimmt.
Ich nehme mal fast an, dass sie es gemacht hat. Es sei denn, sie hat wieder so gesagt.
Zu vermuten, dass einer von beiden ist, das ist Christian oder Anna. Und, aber da es nur zu vermuten ist, kann man es nicht genau sagen.
Das ist natürlich fair, das stimmt.
Darum geht der Dahlmann an Bernd.
Und die Glocken läuten.
Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 3 der 8. Staffel und heißt Ein rabenschwarzer Tag. Und die Inhaltsbeschreibung ist sehr kurz, die bei Amazon dazu steht, und zwar folgendermaßen: Der Bus, in dem Christian, Bernd und Clara nach Baden-Baden reisen, hat einen schweren Auffahrunfall. Der Fahrer ist eingeklemmt, auch Clara wird schwer verletzt. Da fällt mir natürlich wieder ein, dass Figuren manchmal in den Bus gesetzt werden. Ich vermute zwar nicht, dass Christian, Bernd und Clara hier in den Bus gesetzt werden und verschwinden für immer. Wobei, wenn es für Clara schon so angedeutet wird,
boah, das wäre krass.
Vielleicht die nächste Person, die aus der Serie ausscheidet. Das an diesem rabenschwarzen Tag.
Echt heftiges Ende. Ja, ich wollte ja noch was sagen zur 100. Folge. Ich wollte noch eine Idee einbringen. Zwei Ideen wollte ich noch einbringen.
Ja, stimmt. 100. Folge ist ein rabenschwarzer Tag. Das passt doch.
Genau. Und dazu passt vielleicht auch eine andere Idee von mir. Und zwar habe ich gedacht, wir haben ja jetzt, also es ist ja mal cool, wenn man irgendwie was macht, was, also ich habe jetzt zwei Ideen und ich bin völlig d'accord damit, wenn du ja sagst, genauso d'accord, wenn du nein sagst. Das okay. ist mir beides.
Nein.
Beides. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Und zwar habe ich gedacht, was wäre denn sowas, womit man denkt, krass, die 100. Folge, die tanzt irgendwie so ein bisschen aus der Reihe, die ist irgendwie was Besonderes. Und da habe ich gedacht, wie wäre es mit einem einmaligen Moderationswechsel? Wie wäre es, wenn wir einfach mal sagen, Folge 100 ist mal so ein Anlass, wo ich mal die Folge, du kannst dich entspannt zurücklehnen, mit Stolz auf 99 Folgen zurückschauen, die du hier toll moderiert hast, möchte ich dir auch nochmal für danken. Und wo du dann sagst, jetzt gucke ich einfach mal die Folge anders und guck sie einmal an, und Konsti schreibt auf und der muss dann alles notieren und dann bin ich mal dafür zuständig, das zu kommentieren. Aber ich verstehe auch, wenn du sagst, ich will an meinem Moderationsding festhalten, also ganz wie du magst.
Nee, das finde ich cool, weil das habe ich auch schon mal überlegt, wie das dann aussehen würde, wie sich die Folge verändern würde. Ob der Redeanteil sich verändern würde oder ob ich an jeder Stelle irgendwelche eigenen Gedanken hätte. Also fände ich das mal ganz spannend als Experiment.
Also, und ich dachte, vielleicht ist so Folge 100 so ein, also es hätte irgendwie für mich keinen Sinn, wenn man einfach sagt, man macht es mal so zwischendurch, so einfach so.
Ja.
Sondern ich finde, Folge 100 ist irgendwie, es ist so anlassbezogen.
Ja,
vielleicht.
Können wir gerne machen.
Okay, cool.
Und die Notizen, die ich zur Folge 100 hatte, wieder löschen. So. Nein, ich habe sie natürlich noch nicht geguckt.
Dann wär's natürlich hart. Das wäre vor allem interessant, wenn du sie löscht und dann ich sie neu erarbeite.
Verwandt damit ist ja, habe ich mir so die Frage gestellt, ob meine Notizen, also die ich mir mache während einer Folge, jemand anders lesen könnte und damit die Folge reviewen könnte. Also wenn ich dir mir zum Beispiel meine Notizen schicke, ob du daraus schlau werden würdest.
Fände ich
mal eine ganz spannende Sache.
Ja, können wir gerne mal machen. Also was cool wäre, wenn du mir mal schickst, wie deine Notizen aussehen. Also wenn du mir so ein Dokument von meinetwegen der jetzigen Folge oder so kurz schickst, damit ich mich vorbereiten kann, wie ich es dann mache. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade mit den Buchstaben, du hast ja meistens immer den Anfangsbuchstaben C und T und sowas, und ich glaube, da braucht es dann doch mehr Routine, mit diesen Buchstaben klarzukommen als sonst. Ich könnte mir vorstellen, die ersten 20 Minuten sind sehr holprig und dann wird's besser. Und dann meine zweite Idee ist so ein bisschen die Idee, kleiner Relaunch in Kombination damit, dass wir ja mit der Serie, dass wir schon in die Schluss Straße einbiegen. Die fährt zwar noch ein kleines bisschen, aber so, ich finde, es fühlt sich schon so ein bisschen an nach, wir haben nur noch eine Staffel vor uns und sowas. Und ich habe mir so überlegt, wie wäre es, weil ich so zwischendurch auch immer geflasht bin davon, was du dir alles noch so merken kannst aus der Serie und so. Wie wäre es, wenn ich dir am Ende am Ende jeder Folge eine Frage stelle, eine Art Quizfrage, und du guckst, ob du sie beantworten kannst oder nicht, die irgendwie auf Folge 20 oder so Bezug nimmt. Die sind nicht zu special, aber ich hatte mal irgendwann so 10, 11 Fragen aufgeschrieben. Ich würde auch noch auf weitere kommen. Und dann kommt so, entweder wir können es ab 100 machen oder ab Folge 101, immer so eine Frage, die dich mit dem vergangenen Kleist-Universum nochmal...
Ja, klar, können wir machen.
Cool.
Finde ich gut.
Super. Nee, dann wird ja ab nächster und übernächster Folge ein bisschen minimal anders.
Ja, jetzt wird's endlich wieder interessant. Also,
genau. Cool, dann sind meine Ideen durchgegangen. Sonst wäre ich sauer gewesen und wäre ausgetreten, wenn du nein gesagt hättest.
Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass unsere Fans uns weiterhin so schöne Blumensträuße in die Wohnung schicken. Und die Fanpost, die sich weiterhin stapelt, also ich komme ja gar nicht mehr durch die ganzen Briefkörbe voller Post, also ich weiß auch gar nicht warum, aber viele der verstopft und altbacken Zuhörer sind anscheinend immer noch mit klassischen Briefen unterwegs. Wahnsinn, also
naja, und
so ist das eben.
Und sie kommen mittlerweile ja auch schon durch den Ofen, die Briefe. Ist das schon eine Anspielung?
Ah, ja. Nee, also ich hoffe, ihr habt alle keine rahmschwarzen Tage oder wenn doch, dass wenigstens verstopft und altbacken für euch da ist und euch den Tag etwas versüßt. Und wir hören uns dann nächsten Donnerstag mit einer normalen weiteren Folge. Interviews müssen wir mal gucken, wenn immer mal wieder erscheinen, aber so wie die manchmal gestaltet sind, ich bin immer so ein bisschen scheu, die anzukündigen, wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Deswegen werden die vielleicht selten angekündigt werden, aber es gibt immer noch ein paar Gäste, mit denen man theoretisch sprechen könnte. Aber wir wollen es jetzt auch nicht überstrapazieren, dass wir jetzt jede Woche irgendein Interview präsentieren.
Ich finde, die Folge mit Stefan Bürgi kann man noch zweimal hören.
Die ist ja lang genug auch. Das ist ja unsere längste Interviewfolge bisher gewesen.
Ja, stimmt.
Gut.
Passt gut auf euch auf. Bis nächste Woche und bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.